Zunächst einmal möchte ich meinem Bruder Donnie Barnes die Ehre geben. Er ist schon längst beim Herrn, aber von ihm stammt die Gliederung dieser Predigt. Und ich gedacht, das ist eine Predigt, die ich glaube, die wir ganz gut gebrauchen können. Der Titel der Predigt für heute heißt, wie man eine Krise übersteht. Hat schon jemand mal eine Krise gehabt? Mancher kriegt täglich eine Krise bei den kleinsten Sachen, aber es geht nicht um die ganz kleinen Krisen. Das Lied, was wir eben gesungen haben, mancher von euch kennt die Geschichte. Spafford, Horatio Spafford, war ein erfolgreicher Anwalt aus Chicago. Und er hat einiges erlebt. Er verlor den größten Teil seines Vermögens erstmal 1873. Und im selben Jahr hat er sich auch auf den Weg gemacht oder wollte er mit seiner ganzen Familie nach Europa und schickte dann seine Familie erstmal vorneweg. Er musste aus Geschäftsgründen noch da bleiben. Und auf dem Weg dahin wurde dieses Schiff, wo seine Frau und die Kinder drauf waren, von einem anderen Schiff gerammt und sank. Und von 225 Passagieren überlebten nur 87, also gut ein Drittel. Seine Frau war unter den Überlebenden, aber die vier Töchter kamen alle ums Leben. Und als dann die Frau auch das Land erreichte, telegrafierte sie ihrem Mann, gerettet, allein, Kinder verloren, was soll ich tun? Und er reiste dann seiner Frau nach, um sie wieder zurückzubringen. Und in der Tiefe dieses Verlustes schrieb er seine einzige Hymne, das einzige Lied, das, was wir eben gesungen haben. Also er hatte vier Töchter verloren, seine Frau gerettet. Und da schrieb er, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Auf der einen Seite so schön, aber auch so, tja, einfach ergreifend. Inmitten mindestens einer der größten Krisen seines Lebens war Horatio Spafford in der Lage, sich über die Macht seines Schmerzes zu erheben. Wie überleben Menschen so eine Krise? Gut, jetzt werden die meisten von uns eben nicht durch so eine Situation gehen, obwohl, auch wenn heute das Reisen vielleicht sicherer geworden ist, sind wir nur so kurz davor, vor einer Tragödie. Vielleicht hat jemand gestern Nachrichten oder Dokumentationen geschaut. Gestern vor 25 Jahren hatten wir eine große Katastrophe, die größte Zugkatastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ICE-Unglück von Eschede. Gestern vor 25 Jahren kamen über 101 Menschen starben in diesem Unglück. Und Tausende von Familien waren davon betroffen, weil viele Helfer kamen dorthin. Und was sie dort gesehen haben, beschäftigt viele bis heute. Bilder haben sie in ihrem Kopf, die sie nicht rauskriegen. Und die 101 Menschen fehlen. Und die Dokumentation, habe ich gestern ein bisschen was von gesehen, das beschäftigt viele bis heute. Und dieser Umgang, den wir bei Spafford sehen, wie er das Lied geschrieben hat. Wir wollen sehen eine Geschichte aus der Schrift 2. Samuel, Kapitel 15, schlagt das auch gerne auf. Wir wollen nämlich auf eine der auch beunruhigendsten Zeiten im Leben von König David schauen und sehen, wie ist er damit umgegangen? Und was können wir daraus lernen? Also viele von denen, von dem Unglück, die von dem Unglück von Eschede betroffen waren. Also viel Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt gestern nicht gesehen. Die haben ganz, ganz lange Zeit, verständlicherweise war es denen ganz wichtig, eine Entschuldigung von der Bahn zu bekommen. Es war zwar dann irgendwie einfach technischer Fehler, technisches Versagen, also es gab zum Schluss keinen Schuldigen. Ne, uns geht das so, wenn etwas Schlimmes passiert, dann brauchen wir irgendwie als Menschen, wir hätten gern jemanden, der schuldig ist. Und so haben zumindest die Angehörigen haben eine Entschuldigung erwartet, auch wenn keiner die Schuld trage. Und das hat, ich glaube, 10 Jahre oder 15 Jahre gedauert. Der dritte Bahnchef erst danach war in der Lage zu sagen, es tut uns leid, was passiert ist. Und ich finde, das ist auch allein etwas, was uns zu denken geben soll. Wenn jemand Entschuldigung erwartet, also es geht eben auch um unseren Geist, um Seele, um ja, Schuld. Wie ist das? Wie gehen wir damit um? Lesen wir 2. Samuel Kapitel 15. In dem Leben von Samuel von David war, wenn ihr zu Hause ein paar Kapitel mal vorher oder den 2. Samuel lest, es war sehr viel los, also David war König. Und dann könnte man denken, oh, das war super, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Es ging sehr viel schief. Also, 2. Samuel 15, Abvers 13. Ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom, sein Sohn. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, macht euch auf und lasst uns fliehen. Denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Da sagten die Knechte des Königs zum König, ganz wie mein Herr, der König entscheidet, siehe, wir sind deine Knechte. So zog denn der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge. Und der König ließ 10 Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber, und zwar alle Kreter und alle Pleter und alle Gatiter. 600 Mann, die aus Gad in seinem Folge gekommen waren, zogen vor dem König vorüber. Da sagte der König zu dem Gatiter Ittai, warum willst auch du mit uns gehen? Kehr um und bleib bei dem König, denn du bist ein Fremder. Ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich aufjagen, mit uns zu gehen. Ich aber muss gehen, wohin ich eben gehe. Kehre um und führe deine Brüder zurück. Güte und Treue seien mit dir. Aber Ittai antwortete dem König und sagte, so wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt, wahrlich an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nun dort wird dein Knecht sein. Da sagte David zu Ittai, komm und zieh vorüber. Und Ittai, der Gatiter, zog vorüber mit allen seinen Männern und dem ganzen Tross, der bei ihm war. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. Und siehe, auch Zadok war da und mit ihm alle Leviten, die trugen die Lade des Bundes Gottes. Und sie stellten die Lade Gottes hin und Abjatar brachte Brandopfer dar, bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vollständig hinübergezogen war. Und der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist, in seinen Augen. Und der König sagte zum Priester Zadok, siehst du das ein? Kehre in Frieden in die Stadt zurück und dein Sohn Ahimaas und Jonathan, der Sohn Abjatars, eure beiden Söhne mit euch. Seht, ich will an den Übergängen in der Wüste warten, bis ein Wort von euch kommt, mir Nachricht zu geben. So brachten Zadok und Abjatar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und sie blieben dort. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen. Und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder sein Haupt verhüllt und gingen unter ständigem Weinen hinauf. Und man berichtete David, Ahitophel ist unter den Verschwörern bei Absalom. Da sagte David, mach doch, Herr, den Rat Ahitophels zur Torheit. Und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam ihm der Akita Hushai entgegen und mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knechtkönig will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. Und sind dort nicht die Priester Zadok und Abjatar bei dir? Und es soll geschehen, alles, was du aus dem Haus des Königs hörst, sollst du den Priestern Zadok und Abjatar mitteilen. Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ihnen, Ahimaas, der Sohn des Zadok, und Jonathan, der Sohn des Abjatar. So sendet mir nun durch sie alles, was ihr hört. Da begab sich Hushai, der Freund Davids, in die Stadt. Absalom aber zog gerade in Jerusalem ein. Das war eine sehr schwierige Situation für König David. Und der erste Punkt lautet für heute, die schmerzhaftesten Krisen sind oft die, die persönlicher Natur sind. Was heißt das genau? Denken wir einmal an die Situation jetzt von König David zurück. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt im Thronsaal und dann kommt ein Bote und berichtet euch dann, also das Volk hat sich gegen dich gewendet. Dein eigener Sohn kommt und will dich nicht nur absetzen, will nicht kommen. Papa, bist alt geworden, ist Zeit in Rente zu gehen. Lass uns mal Wachablösung hier vollziehen. Nee, der kommt, um ihn gewaltsam vom Thron zu entfernen. Dein eigener Sohn führt eine Rebellion an. Was muss das für ein Moment sein, wenn du so einen Verrat erlebst. Und dann noch auch Freunde, Ahitophel war eigentlich der engste Berater von David, auch er ist jetzt bei Absalom. Das macht ihn persönlich betroffen. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr von einem Freund oder Familie oder von irgendjemandem, der euch nahe stand, habt ihr euch verraten gefühlt? Richtig so, oh, das tut richtig weh. Das tut richtig weh, weil wir uns denen, mit denen wir uns ja nahe fühlen, da machen wir uns eben verletzlich. Wir sind offen. Und diese nationale Krise, die ist jetzt eben auch noch mit einem persönlichen Herzschmerz verbunden. Verrat in der eigenen Familie. Und machen wir uns nichts vor, eine Krise so wie diese kann uns eigentlich überall treffen. Am Arbeitsplatz. Ist Mobbing nicht auch, hört man das nicht auch alle Nase lang? In deinem Zuhause oder auch dann, wenn du dich einfach nur um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst. Denn eine Krise, wie der Tod selbst, der kennt keinen Respekt vor den Menschen. Ist auch nicht fair, wenn sie kommt. Und eine Krise wird eben persönlich, wenn sie meine Familie betrifft. Oder wenn andere meinen Charakter angreifen, wenn andere versuchen, mir Schmerz zuzufügen. Und das ist, denke ich, ist nochmal was Schwieriges, wenn wir in einer Krise sind. Und Punkt 2, wir sehen bei David, manchmal müssen wir uns neu sortieren, bevor man handelt. Er greift sofort Maßnahmen und hat eigentlich an dem Punkt 2 Alternativen. entweder Kampf oder Flucht. Eigentlich ist er auch Kampf erfahren, hat er seine Leute um sich. Also, aber ja, in dem Moment scheint es ihm wohl eher wahrscheinlich, er würde besiegt werden. Er flieht und gewinnt auch so Zeit, um seine Position auch neu zu überdenken. Und er tut dann auch gleichzeitig drei Dinge. Er bewahrt nämlich auch Jerusalem vor Kämpfen. Es ist ja auch die Stadt, die er liebt. Er sorgt auch für seine Familie und bringt sie erstmal in Sicherheit. Er schützt seine militärische Stärke jetzt nicht. Er ist gar nicht richtig vorbereitet und ehe man dann aufgerieben wird, zieht er eher in die Flucht. Und so wird es in unserem Leben auch Zeiten geben, da müssen wir uns neu sortieren und vielleicht manches auch neu einordnen. Ob das jetzt Prioritäten sind, wie es überhaupt weitergeht, wie wir uns auf das eigentliche Problem konzentrieren können, wie wir wieder neue Kraft schöpfen können. Und wir sehen auch bei Punkt Nummer 3, dass er das Risiko für andere reduzieren will. Also David denkt in diesem Moment auch nicht nur an sich selbst. Denn viele von denen, die mit ihm reisen, die waren schon vorher mit ihm zusammen. Aber das waren gar keine Israeliten. Ittai und die anderen, die 600 Leute, zu denen sagt er, ihr habt eigentlich jetzt mit meinem Problem gar nichts zu tun. Bleibt doch besser hier. Wieso sollt ihr mit mir in die Wüste, wo auch immer hingehen? Bleibt doch hier. Das war schon eine tolle Einstellung. Für ihn war irgendwie klar, diese Abmachung mit seinen Leuten, die kann er nicht mehr halten. Bleibt doch einfach hier, ich kann euch nicht mehr versorgen. Aber wie wird es ihm entlohnt? Sie sagen, wir gehen mit dir. Egal wohin, wir gehen mit dir. Und was sehen wir noch? Punkt Nummer 4. Nimm dir Zeit für die Anbetung, für die Gegenwart Gottes. In dieser gefährlichen Situation nimmt sich David die Zeit, um Gott anzubeten, um die Gegenwart Gottes zu suchen. Der Priester Zadok brachte die Bundeslade dorthin, wo David war, und dann brachten sie Opfer da, bis alle die Stadt verlassen hatten. David rannte eigentlich buchstäblich um sein Leben. Da würdest du doch eigentlich sagen, dann bleib besser nicht stehen. Aber er bleibt dann stehen, lässt alle vorüberziehen und bleibt stehen, um die Gegenwart Gottes zu suchen. So viel Wert legte er darauf, dass er ja, sich diese Zeit nahm. Und er verstand etwas, was wir, glaube ich, auch im Hinterkopf haben sollten, wenn Krisen in unserem Leben kommen. Die Gegenwart Gottes zu suchen, sollte immer eine Priorität in unserem Leben sein. Und viel zu oft lassen wir es vielleicht zu, dass Umstände und Schwierigkeiten eben zwischen uns und auch unserer Bereitschaft, unserem Willen zur Anbetung kommen. Und wie ist es denn in den Zeiten, wenn alles gut läuft? Suche ich dann auch die Anbetung? Also es hat auch was mit, ein bisschen mit Gewohnheit zu tun. Ist es meine Gewohnheit jetzt nicht eine schlechte Gewohnheit, sondern einfach tue ich das? Ist es einfach Teil von mir, natürlich die Gegenwart Gottes zu suchen? Suche ich die Gemeinschaft? Wir sind ja auch hier nicht nur, weil es schön ist, dass wir einander sehen, weil es schön ist, wenn wir dann miteinander essen. Das ist wunderbar und das ist ein Geschenk, dass Gott uns auch zusammengefügt hat. Aber dass wir die Gegenwart Gottes eigentlich suchen, dass wir zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben, um neu zu reflektieren, zu schauen, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Mir geht das schon manchmal verloren und deswegen fand ich, das, was wir jetzt bei David sehen, dass er sich diese Zeit nimmt, finde ich sehr wertvoll. Und wenn wir uns vorstellen, Naja, wie ist das allein mit einem Vater? Wenn meine Kinder, alles läuft gut, es geht ihnen super, aber sie suchen meine Gegenwart nicht. Aber dann brauchen sie auch mal was und dann sind sie da. Und also es ist schon schön, wenn eine dauerhafte und eine lebendige Beziehung da ist. Ein Vater gibt ja gern. Und wie sehr gibt unser Vater im Himmel gern. Aber er möchte eben auch Beziehung und er möchte Zeit mit uns verbringen. Und wir sehen auch bei David, Punkt Nummer 5, dass er diese Krise mit einer Haltung des Glaubens angeht. Mit einer Haltung des Vertrauens. Wir sehen das insbesondere daran, er gibt Zadok den Befehl, also den Priester, die Bundeslade wieder zurück in die Stadt dann zu bringen. Wofür stand die Bundeslade? Die Bundeslade stand für die Gegenwart Gottes. Wir hatten das vorher auch in den Kämpfen gesehen, wer die Bundeslade hatte, mit dem war Gott, er würde siegen. Die Gegenwart Gottes. Und er sagt, bring sie zurück. Und die Worte, die er ja benutzt, in Hoffnung für alle, ist das schön ausgedrückt auch, er sagt dann zu dem Priester, trag die Bundeslade zurück in die Stadt. Wenn der Herr Erbarmen mit mir hat, bringt er auch mich eines Tages wieder dorthin und lässt mich die Bundeslade und das Zelt, in dem sie steht, wiedersehen. Wenn er aber sagt, du sollst nicht länger König sein, so will ich auch das annehmen. Er soll mit mir tun, was er für richtig hält. Er hat Gott geglaubt, er hat ihm vertraut. Und er hat aber auch gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Mach, was du willst. Was auch immer es sein mag. Es hat mich auch erinnert an manche kennen vielleicht den Film Facing the Giants, ist so ein Football-Film. Und da ist ein Ehepaar, das anscheinend keine Kinder kriegen kann. Und dann sind sie auch in dieser Krise, es sind verschiedene Krisen, die da zusammenkommen. Und sie besinnen sich neu. Sie lesen Gottes Wort und wollen sehen, was will eigentlich Gott von mir? Und dann fragt der Hauptdarsteller, fragt dann seine Frau, die sehr darunter leidet, die sich so sehr Kinder wünscht. Wirst du den Herrn immer noch lieben? Auch wenn er dir keine Kinder schenkt? Und ist das nicht eine Frage für uns? Gehe ich mit dem Herrn auch weiterhin, auch wenn er mir nicht das gibt, was ich möchte? Oder wenn mir Dinge zustoßen, von denen ich denke, warum? Womit habe ich das verdient? Und wir sehen bei David, er legt es in Gottes Hand. Bin ich dazu bereit? Und ich glaube, das beantwortet dann die Frage, wer auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ist es unser Herr? Oder bin ich selbst das, der da sitzt? Und wenn eine Krise in meinem Leben auftritt, ja, gehe ich dann mit einer Haltung des Glaubens ran, sehe ich das eben als, ja, Gott, er wird mich schon hindurchbringen. Ich will es in seine Hände legen oder bin ich halt frustriert und hadere damit und schaue zu wenig auf meinen Herrn. Und ein wichtiger Punkt, den wir auch sehen, Punkt Nummer 6, wir müssen auch unsere Emotionen, unsere Gefühle, die müssen wir auch mal rauslassen. David ist da auf dem Weg und er weint laut. Also jeder, der schon mal länger geweint hat, weiß, irgendwann sind quasi die Tränen auch fast mal zu Ende und der Körper ist ein Stück weit entspannt. Also es schafft eben auch Erleichterung. Und ob ich jetzt den Tränen freien Lauf lasse oder ob ich vielleicht in den Wald gehe und einfach mal, was weiß ich, den Wald zusammenschrei, aber das rauszulassen. Das ist schon hilfreich. Oder verlasse ich mich zu sehr auf meine eigene Kraft? Ich mache ein tapferes Gesicht. Alles gut bei dir? Alles gut. Sorgen oder Krisen? Nein. Alles im Griff. Nee, also ich brauche ab und zu schon ein Ventil für meine Gefühle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, bei David sehen wir, das tut schon gut. Vielleicht geht der eine oder andere joggen, bis er umfällt. Aber dass man den Gefühlen auch Raum gibt. Und natürlich abschließend, ja, wir dürfen nie vergessen zu beten. Und David erklimmt den Ölberg, er nimmt sich nochmal Zeit, um sich nochmal an Gott zu wenden und er bittet ihn auch um Hilfe. Er hat da nämlich ein Problem, das er selber nicht bearbeiten kann. Sein bester Berater ist übergelaufen. Ahitophel, sein bester Berater. Und das ist ein Problem. Und er bittet Gott, hilf da. Und er schickt dann den Huschai hin. Und wenn er dann ein bisschen weiterlest, dann seht ihr, wie der gute Rat von seinem übergelaufenen Berater, von Ahitophel, nämlich zunichte gemacht wird. Könnt ihr heute Nachmittag beim Kaffee dann nachlesen. Und David war eben bewusst, dass Gott eben erreichen kann, was er selber nicht erreichen kann. Und es gibt so viel in meinem Leben, was ich nicht beeinflussen kann. Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Manchmal meinen wir haben alles im Griff vielleicht, aber tatsächlich haben wir so wenig im Griff. Und wenn wir allein an die Katastrophe von Eschede denken, da waren irgendwie, ich glaube 250 Personen in dem ICE, die sind alle irgendwo eingestiegen und haben gedacht, alles läuft gut. Aber 101 haben ihr Ziel ja nur als Leiche erreicht. Wir haben nichts wirklich im Griff. Aber der eine, der hat alles im Griff. Und so ist eben das Gebet auch eine der wertvollsten Ressourcen, dass wir Gott eben um seine Versorgung bitten. Nicht nur seine Gegenwart suchen, sondern auch um Versorgung bitten. Und wenn ich und wenn du eine Krise eben durchmachst, dann sollten wir das tun. Nicht nur Gottes Gegenwart auch suchen, sondern um seine Versorgung bitten. Denn er hat die Fähigkeit, Gott hat die Fähigkeit, alle deine Bedürfnisse zu erfüllen. Manchmal denken wir natürlich, also die Bedürfnisse, die ich bei mir selber sehe, sind ja oftmals meine Wünsche. Aber Gott weiß wirklich, was ich brauche. Und manchmal ist das Gebet vielleicht ganz gut, dass er mir meine Augen öffnet dafür, was ich wirklich brauche. Also kommen wir zum Schluss. Krisen sind einfach eine Tatsache des Lebens. Und wir alle müssen irgendwie so oder so mit ihnen fertig werden. Und unsere Krisen mögen nicht das Ausmaß haben wie jetzt bei David. Wir müssen auf die Flucht gehen. Auch nicht das Ausmaß von einem Zugunglück. Aber sie mögen trotzdem sehr bedeutend sein. Die persönlichen Krisen sind oftmals die schmerzhaftesten. Sich neu zu formieren, sich neu auszurichten, ist hilfreich. Auch auf andere zu schauen, ist gut. Und dann die Zeit eben für die Anbetung auch zu nehmen. Zeit in Gottes Gegenwart zu treten, mit den Gefühlen umzugehen und mit deinem Gott zu reden. Und auch auf ihn zu hören. Also wenn ich mit Prüfungen, mit Krisen konfrontiert bin, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, genau das alles zu tun. Und vielleicht machst du jetzt gerade eine Krise durch. Dann nimm dir die Zeit und suche auch Gemeinschaft. Und das ist schön, dass wir das auch schon so oft erleben durften, wie viel wir miteinander teilen durften über die Jahre oder auch teilweise Jahrzehnte und dass wir sehen können, dass unser Gott treu ist. Mögen wir uns an ihn wenden und möge er uns hindurchtragen, dich durch deine Krise, was auch immer bei dir los ist und mich auch durch meine Krisen. Und bei allem, Gott sei Dank und Gott sei die Ehre. Amen.